Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Demonstrationen gegen Rassismus gab es am Wochenende in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Frankreich, natürlich auch in den USA und auch in England. In Bristol ist die Statue eines Sklavenhändlers vom Sockel geholt worden, ins Hafenbecken geworfen worden. Die Menschen sind also wirklich hingegangen, haben ein Seil genommen, die Schlinge um den Hals dieses Bronzemannes gelegt und haben diese schwere Statue dann zum Hafen geschleppt. Wir hören mal rein, denn das wurde gefilmt und auf Twitter konnte man dann auch zugucken. Ja, da hört man also die Menge. Colston war ein Sklavenhändler, der sich aber dann später auch einen Ruf erworben hat, weil er nämlich Spenden an Schulen und an Krankenhäuser gegeben hat. Herr Einberger, wie muss das jetzt betrachtet werden? Ist das Vandalismus, was da in Bristol passiert ist, oder ist das sozusagen überfällig, dass so eine Statue jetzt vom Sockel geholt wird?
Es könnte auch beides sein, eine Art überfälliger Vandalismus. In jedem Fall ist es eine Form der Selbstermächtigung einer demonstrierenden Masse, die sich über demokratische Verfahren hinwegsetzt und eigenmächtig handelt. Und es liegt ja im Wesen solcher Bewegung, dass sie überschüssig agieren, dass sie teilweise dann eskalierende Handlungen vollziehen. Und bei allem Verständnis dafür, dass man sagt, so eine Statue sollte in dieser Weise vielleicht nicht mehr existieren, finde ich es doch problematisch, wenn Demonstranten und demonstrierende Gruppen eine Art mobhaftes Verhalten an den Tag legen und dann eigenmächtig im öffentlichen Raum in dieser Weise handeln. Ich glaube auch nicht, dass das im Sinne der politischen Wirksamkeit dieser Proteste ist, denn diese Bilder werden von anderen Menschen auch als Beispiel dafür genommen, wie aggressiv, wie Angst besetzt, wie eskalierend solche Proteste sein können. Und ich glaube, ein wenig Mäßigung auf dieser Seite wäre gut, genauso wie es gut wäre, dass die Institutionen einer Stadt oder eines Landes sich sehr genau überlegen, welche Denkmäler wo stehen sollten.
In der Tat, das sollte man sich genau überlegen. Jetzt haben Sie aber wirklich beides gesagt. Sie haben erst gesagt, das ist Selbstermächtigung. Da klingt ja irgendwie eine Art von, ja, vielleicht Zustimmung mit. Aber eben auch auf diese Art und Weise klingt es so, als sei ein Mob unterwegs gewesen, wie wir ja auch eben gehört haben. Also ich meine, das ist sozusagen beides. Aber wie kann man es genau einordnen?
Ich glaube, dass sich das situationsunabhängig überhaupt nicht beurteilen lässt. Es gibt soziale Bewegungen, die ein so großes Unrecht ertragen, dass nur Gewalt als Gegengewalt überhaupt dazu führen kann, dass ihre Anliegen wahrgenommen werden. Und es gibt natürlich auch Proteste, die darauf verzichten können. Bei diesem Konstellation des Rassismus ist die Geschichte so lang und so schmerzvoll, dass sich da offenbar ein hohes Maß an Wut und auch an Gegengewalt angestaut hat. Aber gerade wenn wir auf die Zukunft der Demokratie und auf ihre Selbstheilungskräfte setzen wollen, würde ich immer dazu raten, dass diese Proteste nicht in dieser Weise überschüssig werden und dann den Weg der Institutionen, der Verfahren gehen, um diese Anliegen demokratisch vorzubringen.
Ich meine, vielleicht denken die Demonstranten, jetzt haben wir mal so gehandelt, damit genau das jetzt passieren kann, dass wir jetzt ein Zeichen gesetzt haben und unsere Anliegen jetzt gehört werden.
Ich habe mir diese Aufnahmen auch angeschaut und Sie sehen dann auch, wie ein sehr junger, weißer Mann mit blonden Haaren auf dieser Gestalt eine Art Feigstanz aufführt, nach dem Motto, jetzt haben wir es ihm mal gezeigt. Es liegt eben auch im Wesen dieser Selbstermächtigungsgesten, dass der Geist der Gerechtigkeit von dem Geist der Rache nicht leicht zu unterscheiden ist. Und der Geist der Rache ist etwas, was man im öffentlichen Raum nicht so gerne sieht.
Das ist wirklich tatsächlich so, ja. Die Innenministerin in Großbritannien, Priti Patel, hat gesagt, der Sturz dieser Statue sei äußerst schändlich, völlig inakzeptabel und eben schierer Vandalismus. Und jetzt will man das Filmmaterial sichten, um die Täter zu finden und dann zur Rechenschaft zu ziehen.
Es ist ja noch etwas anderes passiert. Dann wurde auch die Statue von Winston Churchill beispielsweise gestern Abend beschmiert mit "He is a racist", er ist ein Rassist. Das heißt, man kann dann auch sehen, wie diese Bewegung weitergeht. Und in meinem Fach zum Beispiel der Philosophie ist das eine sehr, sehr aktuelle und brennende Diskussion. Es gibt Autoren wie Voltaire, wie Hegel, wie Kant, die das N-Wort in ihren Schriften führen, wie Hannah Arendt teilweise auch. Und es gibt natürlich auch Menschen in der Rassismusforschung und in der antirassistischen Bewegung, die sagen, diese Autoren sollten wir nie wieder lehren. Sie sind tabu für uns, weil sie sich in gewisser Weise geäußert haben. Und da ist immer auch die Gefahr, dass ein Anliegen zu einer Eindimensionalität der Wahrnehmung führt und sagt, wir können diesen Denker nie wieder gebrauchen. Und wenn wir das Archiv unserer Kultur in dieser Weise anzünden, dann verlieren wir doch vieles, was wir vielleicht nicht verlieren wollen.
Mhm. Diese Debatte um die Kolonialherrschaft ist ja auch in Deutschland natürlich ein Thema. Wir hier in Deutschlandfunk Kultur haben es auch zum Thema gemacht im Projekt Dekolonisiert euch im Rahmen der Denkfabrik des Deutschlandradios. Das ist übrigens ein Thema, was die Hörerinnen und Hörer gewählt haben, also aus verschiedenen anderen, wo sie gesagt haben, das ist das, worüber wir jetzt reden müssen. Das ist zumindest da, das Bewusstsein und dieser Wunsch, es zu klären und aufzuklären und genau hinzuschauen.
Ich glaube, dass dieser Wunsch verständlich ist und aus meinem eigenen Umfeld kann ich sagen, ich kann Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Eine Hausvermietung in einer Reihenhaussiedlung, nebenan zieht eine Familie ein aus Frankreich, der Vater ist schwarzer Hautfarbe. Da wurden dann gleich Erkundigungen eingezogen, was es mit diesem Mann auf sich hat. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie subtil und auch wie sichtbar Alltagsrassismus wirkt und wie präsent er ist. Und mir würde nicht einleuchten, dass Sie oder ich oder viele Menschen unserer Generation sich davon ganz frei sprechen können.
Ja, in der Tat. Ich meine, es fängt ja an in der U-Bahn oder in der S-Bahn, wo man sich überlegt vielleicht, wo setze ich mich denn jetzt hin? Wo fühle ich mich wohler neben dem schwarzen Handwerker oder der muslimischen Oma oder eben einer Dame, die aussieht wie eine schwäbische Hausfrau?
Ja, da gibt es ein Phänomen, das man im Anschluss an den Theoretiker Franz Fanon den weißen Blick nennt, nämlich den Blick des Weißen auf andersfarbige, auf andersartige Menschen. Und Sie haben recht, solche Platzwahlen im Kino, im Abteil, die sind sehr aussagekräftig. Und da würde ich eben sagen, da ist Selbstbeobachtung im Sinne dieses Erkenne dich selbst wichtig. Und sie ist halt oft sehr schmerzhaft, weil man sieht, dass man Teil dieses weißen Blicks ist. Und ich würde von mir nicht behaupten wollen und können, dass ich den für den Rest meines Lebens nochmal loswerde. Er ist einfach zu tief in meine Subjektivität eingelassen.
Ja, und was machen wir dann, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass es so ist?
Ja,
und also, dieses Schmerzhafte tatsächlich an uns selber feststellen?
Das ist kompliziert, wie jede Therapie kompliziert ist, aber es ist natürlich auch nicht unmöglich. Und das Gespräch, das wir führen und die Prozesse, die derzeit ablaufen, die sind, glaube ich, Teil dieses Therapieprozesses und im günstigsten Fall führen sie zu einer Bewusstmachung und dann auch zu einer Verhaltensänderung.